Ja, herzlichen Dank unserem Musikteam. Wir haben es gesungen, Gott ist heilig, der dreimal heilige Gott. Und wir möchten heute so ein bisschen anschauen, ja, wie war das möglich? Was ist eigentlich unbegreiflich, dass dieser heilige Gott in Jesus auf diese Welt gekommen ist? Er hat sich hingegeben für uns Menschen. Das ist auch so ein bisschen das Thema der Predigtserie. Vielleicht habt ihr das schon gemerkt, das ist so eine Dreifach-Gemeinde-Predigtserie. Wir haben uns zusammengeschlossen, die FEG Altstetten, die FEG Herbruck und die FEG Schaan. Die drei Pastoren sind jeweils verteilt auf die drei Gemeinden. Wir zirkulieren, weil wir gemerkt haben, es ist ein Thema, das beschäftigt uns, ist ein wichtiges Thema. Aber wir können nicht lange an einem Thema dranbleiben, weil euer Prediger ist auch noch der Jungschar Hauptleiter, habe ich mitbekommen. Bei mir ist es auch so, ich bin auch noch Jungschar Hauptleiter. Manchmal werden wir auch da gebraucht. Deshalb ist es schwierig, jede Woche eine neue Predigt vorzubereiten. Und dass wir ein bisschen am Thema dranbleiben können, haben wir uns zusammengeschlossen, um zirkulieren. Das heißt, euer Prediger, der Benjamin, er ist heute in der FEG Herbruck. Also er liegt nicht im Bett und schläft aus oder so etwas, sondern nein, er ist schon längstens unterwegs. Er ist in der FEG Herbruck und der Prediger, der Pastor von der FEG Herbruck, er ist in Schaan. Ja, letzten Sonntag haben wir angefangen und ich habe mich dann gefreut nach dem Sonntag, der freie Pfarrersonntag, der Montag. Meine Frau Angelika und ich, wir sind nach Feldkirch gefahren, das ist ganz in der Nähe von uns, ich wohne in Ruggell und mussten unsere Tochter da abgeben auf dem Bahnhof. Die ist dann wieder zu ihrem Studienort gereist, nach Innsbruck, und wir haben gemerkt, hey, es tut uns einfach gut, draußen zu sein, uns zu bewegen. Wir sind losgelaufen auf gut Glück und haben dann gemerkt, man kann auf das Felsband laufen hinter dem Bahnhof. Da waren wir noch nie, fast ein bisschen beschämend, gell? Wir wohnen fast 50 Jahre in der Region und waren da noch nie. Wir sind losgelaufen, haben gemerkt, es ist eine ganz tolle Strecke, man hat eine tolle Aussicht, man sieht auf Feldkirch und man sieht bis Altstetten, also wirklich ein schöner Blick. Und beim Abstieg kamen wir dann bei dieser Höhle vorbei, das ist so ein bisschen da, wo der Klettergarten ist, wenn man in Feldkirch auf die Autobahn fährt, da gibt es so eine Höhle. Und ich bin so ein bisschen neugierig. Und ich musste unbedingt wissen, ja, was ist das für eine Höhle? Ist es eine Tropfsteinhöhle, eine Kristallhöhle? Was ist das für eine Höhle? Und ich bin da reingelaufen und habe dann gemerkt, es ist gar keine so natürliche Höhle, sondern es ist ein Querstollen vom Eisenbahntunnel. Die Eisenbahn fährt da durchs Tunnel. Und ich ging da rein und plötzlich stand ich vor einem Bett mit einem Schlafsack. Und ich habe gemerkt, oh hoppla, ich bin da mitten ins Wohnzimmer, mitten ins Schlafzimmer reingetappt von einem Obdachlosen. Und es wurde mir bewusst, meine eigene Predigt vom Sonntag hat mich schon wieder eingeholt. Und ich erinnere mich dann auch daran, was Jesus in seiner ersten Predigt gesagt hat, in seiner Heimatstadt Nazareth. Der Evangelist Lukas hat uns das aufgeschrieben, damit wir das nachlesen können. Im Lukas-Evangelium, im 4. Kapitel, ab dem Vers 16, da heißt es, Lukas Kapitel 4, Vers 16, so kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Ja, und es scheint, dass Jesus diese Stelle ganz bewusst ausgesucht hat. Er bekam vom Synagogendiener die Schriftrolle des Jesaja. Und das ist natürlich nicht so praktisch wie ein Buch, gell? Das ist schon eine Schriftrolle, man muss sie ausbreiten. Das ist ein rechtes Ding, recht umfangreich. Aber es scheint so ein bisschen, wie er bewusst sich entschieden hat, diese Stelle will ich vorlesen. Es war ihm wichtig, genau diese Stelle zu lesen, und er hat da gerollt und gerollt und hat die Stelle gefunden, hat sie vorgelesen, und wie es dann der Brauch war, hat er sich dann hingesetzt. In der Synagoge predigt man im Sitzen, nicht im Stehen. Man liest den Bibeltext stehend, vielleicht auch als Zeichen, hey, wir stehen jetzt vor Gott, das ist sein Wort, und dann setzt man sich für die Predigt. Schade, haben wir hier keinen Stuhl. Und alle waren dann auch ganz gespannt. Ja, jetzt kommt die Auslegung. Jetzt wird uns Jesus sagen, was diese Stelle heißt. Aber Jesus erhielt keine lange Predigt, da kann ich echt viel lernen von ihm. Er sagte nämlich nur zwei kurze Sätze. In Lukas 4 heißt es weiter, Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Das war schon die ganze Predigt. Jesus machte damit klar, dass er dieser von Jesaja versprochene, gesalbte König von Israel ist. Der Martin hat es schon gesagt in der Einleitung, Propheten haben von ihm geredet. Und genau auf das nimmt Jesus Bezug. Er sagt, ich bin dieser Messias. Das ist das hebräische Wort für Gesalbter. Und mit Jesaja 61 präsentiert er so etwas wie sein Regierungsprogramm für sein Königreich. Er beschreibt mit Jesaja 61 hier so ein bisschen seinen Auftrag. Was sollte der Messias tun? Was macht dieser Gesalbte? Was macht dieser Retter auf dieser Welt? Er sagt uns auch so ein bisschen, ja, wem will er eigentlich hingebungsvoll dienen? Wem will er die gute Botschaft bringen? Den Reichen und den Schönen? Wir merken, er spricht von Armen und Unterdrückten. Für die will Jesus sich ganz besonders Zeit nehmen. Für Arme, Gefangene, Blinde und Unterdrückte. Für Menschen, die von vielen nicht beachtet werden. Für Menschen, die von den Reichen und Schönen an den Rand gedrängt werden, die so irgendwo in einem Eisenbahntunnel wohnen müssen. Die waren ihm ganz besonders wichtig. Die waren auf seiner Hingabeliste ganz weit oben. Und als Jesus diese Predigt in Nazareth hielt, da verstanden die Menschen sofort, was er ihnen sagen möchte. Sie kannten diesen Text aus dem Alten Testament. Es war so eine berühmte Stelle wie Psalm 23. Sie wussten, was da steht. Und sie wussten auch, da geht es um ein spezielles Jahr der Gnade des Herrn. Jesus sprach da vom Halljahr, von diesem 50. Jahr, das die große Freiheit bringt. Und wir schauen uns mal so ein jüdischen Kalender an und wir sehen, es ist so ein bisschen anders als ein tausendjähriger Kalender oder unser Bauernkalender. Es ist ganz speziell, es gibt nämlich alle 7 Jahre gibt es so ein Sabbatjahr. Man sagt, das 7. Jahr ist ein besonderes Jahr und in dem 7. Jahr soll es einen Schuldenerlass geben. Also die Armen sollen von ihrer Schuld befreit werden. Und dann im 50. Jahr gibt es so eine Art Super-Sabbat-Jahr. Das ist das unglaubliche Wahnsinns-Mega-Sabbat-Jahr. Das ist so ein Halljahr, Jubeljahr oder Gnadenjahr. Und in diesem Jahr sollen alle wieder zu ihrem Grundbesitz kommen. Also die Leute, die vielleicht verarmt sind und die deswegen ihr Grundstück verkaufen mussten, die sollen es wieder zurückbekommen. Und zwar einfach so, ohne dafür bezahlen zu müssen. Und der Sinn des Gesetzes ist, der Kreislauf der Armut, er soll durchbrochen werden. Gott will nicht, dass Armut immer weiter vererbt wird. Das ist nicht sein Wille. Und auch für Sklaven soll es Befreiung geben. Im Jubeljahr sollen alle Sklaven freigelassen werden. Aber traurig ist, wenn wir das Alte Testament lesen, wir merken, die Propheten kritisieren oft und sagen, ihr unterdrückt die Armen, ihr unterdrückt die Sklaven. Und wahrscheinlich, es scheint so, wie man dieses Gesetz gar nicht so ernst genommen hat. Offenbar wurde es gar nicht umgesetzt, dieses 50. Jahr, der Grundbesitz kehrt zurück. Die Reichen hatten natürlich kein Interesse daran, die sagen sich, ich bin ja nicht blöd, wie soll ich da jetzt zurückgeben? Es scheint, dass dieses Gesetz gar nicht so ernst genommen wurde. Und so blieben die Leute oft arm. Wer arm war, blieb arm. Einmal arm, immer arm. Wer Sklave war, blieb auch Sklave. Und deshalb hofften ganz besonders die Armen in Israel auf den Messias. Sie dachten sich, hey, wenn der Retter kommt, dann wird alles anders werden. Dann werden wir endlich befreit werden. Dann wird er dieses Jubeljahr ausrufen. Dann wird das Gesetz endlich umgesetzt. Dann werden wir befreit von dem Teufelskreislauf der Armut. Und mit seiner ersten Predigt in Nazareth machte Jesus deutlich und sagte, hey, ich bin dieser verheißene Retter und ich möchte die Erwartungen der Armen erfüllen. Ich bin gekommen, um das Gesetz des Moses zu erfüllen, auch das Gesetz von dem Jubeljahr. Und ich bin gekommen, um Armen neue Hoffnung zu schenken. Und wir spüren auch etwas von dieser Hoffnung in der Bergpredigt, die berühmteste Predigt von Jesus. Da sagt er: Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Jesus brachte den Armen neue Hoffnung. Den Armen sagte Jesus, ihr könnt Hoffnung haben. Aber die Frage ist so ein bisschen, ja, reicht es denn, wenn ich arm bin, gehört mir automatisch das Reich Gottes? Oder wie meint Jesus das? Ist jeder, der arm ist, automatisch ein Kind von Gott und gehört zu dem Reich Gottes dazu? Jesus spricht dazu seinen Jüngern. Die waren schon seine Kinder. Er spricht nicht zur großen Masse, aber trotzdem wird deutlich, Jesus sagt, hey, die Armen haben irgendwie einen Vorteil gegenüber den Reichen und Satten. Weil in der gleichen Predigt sagt Jesus über die Reichen, doch weh euch, die ihr reich seid, denn ihr habt euren Trost damit schon erhalten. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Und nach einer Begegnung mit einem reichen jungen Mann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und wir merken das oft auch im Fürstentum Liechtenstein. Wer viel hat, dem fällt es offenbar schwer, in das Reich Gottes zu kommen. Ja, ich habe meine Villa, ich habe meinen Swimmingpool, mein Porsche, mein Ferrari. Für was brauche ich dann noch Jesus? Ja, ich habe ja alles. Für was? Für was brauche ich Jesus? Es fällt schwer. Aber es ist auch wichtig zu wissen, Jesus hat nichts gegen Besitz und Reichtum. Jesus wusste aber, es passiert ganz schnell, dass wir unser Herz an unserem Besitz hängen. Und Jesus wusste, dass wir ihn ganz schnell vergessen, wenn wir reich sind. Wir müssen nicht mehr um das tägliche Brot beten, wir haben es im Überfluss. Und deshalb wusste Jesus auch, es ist so wichtig, Zeit auch mit den Menschen zu verbringen, die offen sind, die Armen, die Ausgestoßenen. Das war sein Programm, seine Mission. Er wollte vor allem den Armen gute Botschaft bringen. Und es gab zu dieser Zeit viele Arme, weil die Familien hatten viele Kinder und sie leben oft ein bisschen am Existenzminimum. Und sie mussten Steuern zahlen. Sie mussten Steuern zahlen für die verhassten Römer. Und dann gab es auch noch die Tempelsteuer, da muss man auch noch Steuer zahlen. Da gab es verschiedene Zölle. Also wenn ich von Liechtenstein hier hingefahren wäre, dann hätte ich bestimmt auf der Rheinbrücke Zoll zahlen müssen, weil quasi du bekommst in ein anderes Land und vielleicht hätte ich noch Zoll zahlen müssen, weil ich Papier mitbringe oder so. Sie waren da sehr erfinderisch. Man musste für alles Zoll zahlen, Warenzoll, Wegzoll, Markzoll. Und es ist auch kein Wunder, dass viele Familien so ein bisschen ums Überleben kämpften mussten. Das Gebet, gib uns heute unser täglich Brot, das sprach die Menschen direkt an. Das war ihre Lebensrealität. Sie wussten manchmal nicht, was esse ich heute, was esse ich morgen. Jesus hat aber nicht nur davon gesprochen, dass er den Armen frohe Botschaft bringen will. Es waren nicht nur schöne Worte, sondern er hat es auch gemacht. Und es ist auch ganz spannend, wenn wir das Lukas-Evangelium anschauen. Da sind so viele Geschichten drin, spannende Geschichten, wo Jesus mit Armen zusammenkommt, mit Randständigen. Und man sagt auch ein bisschen, der Evangelist Lukas, das ist das Evangelium für die Armen. Und darin lesen wir, dass Jesus sich um so viele Menschen gekümmert hat. Menschen, die invalid waren, vielleicht Gelähmte, Blinde, Taubstumme. Er half aber auch Witwen. Und er hatte keine Berührungsängste, auch nicht mit Menschen, die Aussatz hatten, mit Prostituierten, auch nicht mit Menschen, die dämonisch belastet waren. Und wir können leider nur eine Geschichte anschauen. Wir schauen uns eine einzige Geschichte an aus dem Lukas-Evangelium. In Kapitel 8 heißt es, Lukas Kapitel 8, ab Vers 43, wenn ihr das mitlesen wollt, Lukas 8, 43, da heißt es, unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Alles, was sie besaß, hatte sie für die Ärzte ausgegeben, doch niemand hatte sie heilen können. Diese Frau drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. Wer hat mich berührt? Fragte Jesus. Alle beteuerten, sie seien es nicht gewesen. Und Petrus meinte: Meister, die Leute drängen sich ja von allen Seiten um dich herum. Doch Jesus beharrte darauf: Irgendjemand hat mich berührt. Ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Der Frau war jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben war. Zitternd trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder. Dann erzählte sie vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Ja, diese Frau, sie hatte 12 Jahre lang eine chronische Gebärmutterblutung. Sie gehörte zu den Armen und Randständigen. Wir haben es gelesen, sie hat alles versucht, um Heilung zu finden. Sie hat ihr ganzes Geld, ihr ganzes Vermögen den Ärzten gebracht. Sie hat alles versucht, Medikamente gekauft, Therapien und, und. Sie hat alles versucht, aber niemand konnte ihr helfen und ihr ganzes Vermögen war weg. Und durch ihre Krankheit war sie auch chronisch unrein. Sie durfte niemanden berühren. Alles, was sie anfasste, wurde unrein und alle gingen auf Abstand zu ihr, weil niemand wollte mit ihr zu tun haben, weil dann wird man ja unrein, dann muss man die ganzen Reinigungsrituale machen, das ist furchtbar mühsam. Und deshalb konnte sie auch nicht arbeiten, sie konnte kein Geld verdienen, sie stand so ein bisschen am Rand der Gesellschaft. Wahrscheinlich war sie auch nicht verheiratet oder sie war verheiratet und ihr Mann hat sie verstoßen, weil sie ja immer unrein war. Und Jesus, er heilte sie. Und obwohl sie wegen ihrer Blutung unrein war, berührte sie Jesus und machte ihn dadurch eigentlich auch unrein. Aber Jesus verurteilte sie nicht, sondern im Gegenteil, wir haben das gelesen, er lobte ihren Glauben. Er sagt, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Nach 12 Jahren voller Not und Kampf gegen diese heimtückische Krankheit war das eine unglaublich gute Botschaft. Eine Botschaft für diese Frau. Und Jesus hat sich immer wieder für Arme und Ausgegrenzte eingesetzt. Egal ob Kinder, Männer oder Frauen, Jesus hat sich um sie gekümmert, das gehörte zu seiner Mission dazu. Er hat sich für Arme und Ausgegrenzte hingegeben. Und wir sind ein bisschen versucht zu sagen, ja, aber heute, wir leben in einer anderen Zeit. Heute ist es alles ganz anders. Gell? Wir sagen ja, wer arm ist, ja, der kann ja zu den sozialen Diensten Oberes Rheintal geben. Der kann da hingehen, dort wird ihm professionell geholfen und das stimmt auch, das sind gute Leute, das sind Fachpersonen, die wissen, wie man hilft. Die haben auch ein Budget für sowas. Und wir sagen, ja, wer verwitwet ist, bekommt eine Witwenrente, das ist gut organisiert. Invalide senden wir zur IV, dämonisch Besessene vielleicht zu einem Psychiater, Frauen mit so Gebärmutterblutungen, die schicken wir zu einem Gynäkologen. Die stehen in besten Händen. Und wir sind ein bisschen versucht zu sagen, ja, eigentlich um die Armen und Ausgegrenzten müssten wir uns heute nicht mehr kümmern. Weil das ist zu schwierig für uns. Wir haben keine Ausbildung, wir haben kein Fachwissen. Aber Jesus sagte seinen Jüngern, bevor er zu seinem Vater in den Himmel ging, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Jesus gab seinen Jüngern quasi den Staffelstab weiter. Seine Mission legt er jetzt in die Hände der Jünger. Und wir erinnern uns, was hat Jesus gesagt? Was war sein Auftrag? Was hat er in der ersten Predigt erzählt? Wem wollte er die gute Botschaft erzählen? Jesus sagt, den Armen. Das ist mir wichtig. Das ist ein wichtiger Schwerpunkt. Und wenn du auch ein Jünger von Jesus bist, dann gilt dieser Auftrag auch dir. Du kannst ihn nicht einfach den Profis überlassen. Man kann das nicht delegieren und sagen, ja, das sollen andere sich darum kümmern, das ist nicht mein Bier. Sondern Jesus freut sich, wenn du dich um Arme und Ausgestoßene kümmerst, da wo Jesus dich hingestellt hat. Vielleicht in deiner Nachbarschaft. Und vielleicht hilft uns auch ein neuer Blick auf das Problem der Armut. Weil wir denken oft, ja, Armut bedeutet, man hat kein Geld im Portemonnaie. Das ist das Problem. Aber Armut hat viele Gesichter und es ist viel komplexer. Der deutsche Theologe Dietmar Roller, er schreibt über Armut und sagt, Armut ist wie ein Eisberg, von dem man nur die Spitze sehen kann. Wir messen Armut immer noch am Einkommen. Im tieferen Kern betrifft Armut jedoch den ganzen Menschen und beschädigt seine Identität und sein Selbstwertgefühl. Arme fühlen sich vergessen und an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Und deshalb ist das Problem der Armut oft auch nicht gelöst, wenn wir sagen, ja, geh zum Sozialamt, da bekommst du Geld. Das stimmt, sie bekommen vielleicht materielle Hilfe, aber was sie bräuchten, wäre noch viel mehr. Ich glaube, sie bräuchten eine neue Identität. Sie bräuchten eine Identität und das Wissen, hey, ich bin von Gott genial gemacht und ich darf ein Kind von Gott sein, sein geliebtes Kind. Und auch die Weltbank hat eine Studie gemacht zum Thema Armut. Sie haben bedürftige Menschen gefragt und gesagt, hey, sagt uns mal, was ist eigentlich das Problem oder wie fühlt es sich an, arm zu sein? Und sie haben gedacht, ja, die zählen dann auf und sagen, ja, ich habe keine Wohnung, ich habe kein Auto, ich habe kein Geld. Aber interessant ist, dass viele von ihnen gesagt haben, eigentlich ist es nicht das Hauptproblem, sondern sie haben gesagt, hey, unser Problem, da geht es um Machtlosigkeit, es geht um Hoffnungslosigkeit, es geht um Sinnverlust, es geht um Scham. Das sind unsere Probleme. Und selbst die Weltbanker haben gemerkt, das Problem der Armut, wir können es nicht mit Geld lösen. Und das ist für mich auch so ein bisschen ein Aha-Erlebnis, weil ich habe oft gedacht, so ein bisschen, ja, Leute kommen zu mir und sagen, erzählen mir eine Geschichte und sagen, ja, meine Großmutter muss operiert werden, ich habe kein Geld. Oder neulich hat mir jemand angerufen, mein Hund muss operiert werden, ich habe kein Geld. Und ich habe immer gedacht, ja, ich muss mit Geld irgendwie das Problem lösen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, mit Geld kann ich das Problem gar nicht lösen. Es ist viel mehr. Und wir denken, Armut, ja, das hat mit einem leeren Portemonnaie zu tun. Gell? Ich habe hier ein Portemonnaie mitgebracht und wir denken, das ist das große Problem. Es hat einfach kein Geld drin, gell? Es ist leer. Wir können schütteln, aber es kommt nichts raus. Es hat keine Noten, keine Münzen, es ist einfach leer. Aber ich glaube, das ist nicht das Hauptproblem. Weil wir merken, das größte Problem ist, dass die Identität wie verbrannt ist. Da gibt es so eine Identitätskarte, die ist wie verbrannt, ist angekokelt, sie ist verbrannt. Das ist das größere Problem. Bedürftige, ausgegrenzte Menschen fühlen sich irgendwie wertlos. Sie sagen sich, ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe keine Arbeit. Das führt schnell zur Hoffnungslosigkeit und zur Ohnmacht. Und man hat auch den Eindruck, da wird sich nie was ändern. Egal, was ich mache, es wird sich nie ändern. Es hat keinen Sinn, sich irgendwie zu bemühen. Ich bin nichts und kann nichts. Aber das ist eine Lüge. Und das ist das Gefährliche daran, dass die Leute dieser Lüge mehr und mehr glauben. Und wir merken auch, das Sozialamt kann helfen, dass das Portemonnaie wieder voll wird. Aber sie können nicht helfen darin und sagen, hey, du bist ein Gedanke Gottes. Du bist genial geschaffen und Gott möchte, dass du seine Tochter wirst. Und toll ist zu merken, wie Jesus das gemacht hat. Wir schauen uns doch mal die Geschichte an, der blutflüssigen Frau. Jesus heilte sie und sagte ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Jesus sagt, meine Tochter. Und wir merken, wie unglaublich würdevoll, freundlich und liebevoll Jesus diese Frau anspricht. Und sie hat gezittert vor Angst. Weil sie wusste, ich hätte Jesus nicht berühren dürfen. Das war falsch. Ich hätte es nicht tun sollen. Ich habe Jesus verunreinigt. Und sie hat auch gemerkt, blöd, Jesus hat es auch noch gemerkt. Er hat gespürt, da ist eine Kraft von ihm ausgegangen. Jesus hat gemerkt, jemand hat mich berührt. Und die Frau hatte Angst zu sagen, ich war's. Sie hat gezittert vor Angst, steht da. Sie hat Angst gehabt, Jesus stellt sie in aller Öffentlichkeit bloß, er schimpft mit ihr, sagt ihr, was hast du gemacht, was fällt dir eigentlich ein? Und das hätte er auch machen können, weil es war falsch, als um deine Frau jemanden zu berühren, es war eigentlich verboten. Aber Jesus ist so ganz anders. Er stellt sie überhaupt nicht bloß, sondern er lobt sie vor allen Leuten für ihren Glauben. Er sagt, hey, schaut euch mal diese Frau an, das ist mal ein Glaube, schaut euch diese Frau an. Und er integrierte sie wieder in die Gesellschaft und sprach sie an mit meine Tochter. Und er sprach ihr eine neue Würde zu, eine neue Identität. Und es war so ganz persönlich, so wie Jesus ihr sagen würde, hey, du bist so eine tolle Frau. Hey, ich würde mich so freuen, wenn du meine Tochter wärst. Du bist so eine tolle Frau. Schön, dich kennenzulernen. Ich wünschte mir, du wärst meine Tochter. Und wir merken, dass Jesus will den Bedürftigen und Ausgegrenzten ganzheitlich helfen. Er will ihnen wie eine neue Identität zusprechen. Er will ihnen sagen, hey, die verbrannte Identität, das ist gar nicht die Realität. Leg die weg, vergiss es. sondern ich möchte, dass du meine Tochter, mein geliebter Sohn wirst. Ich will dir eine neue Identität geben. Und vielleicht fühlst du dich heute Morgen selber so, wie du eine verbrannte Identitätskarte hast. Du fühlst dich irgendwie an den Rand gedrängt. Du hast den Eindruck, ja, es gibt ein Problem, ich gehöre nicht wirklich dazu, ich habe noch ein finanzielles Problem, aber Jesus ist es nicht egal, sondern er leidet mit dir mit. Und er möchte dir zusprechen, hey, mein Sohn, meine Tochter, du bist geliebt und ich will dir beistehen. Und er möchte dir eine neue Identität schenken. Und er wünscht sich so sehr, dass du sein geliebtes Kind werden kannst. Und dafür hat er sich ganz hingegeben. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Und du darfst mit Jesus reden und ihm sagen, Jesus, ich möchte so gerne dein Kind werden, dein Sohn, deine Tochter. Vergib mir, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe. Ich brauche dich. Und es ist so ganz wichtig, wenn du dazu noch Fragen hast, sprich jemand an, red darüber. Und Jesus sagt hier, wir sind alle seine Botschafter. Wenn du Jesus kennst, darfst du die gute Botschaft weitergeben. Die gute Botschaft heißt, Arme, Bedürftige, Ausgegrenzte, sie alle dürfen Söhne und Töchter Gottes werden. Und das gibt ihnen eine unglaubliche Würde und Identität. Und ich frage dich so ein bisschen, ja, was heißt das ganz praktisch? Wer sind denn die Bedürftigen und Ausgegrenzten heute? Und im Alten Testament finden wir immer so 5 Gruppen, die besonders von Armut betroffen sind. Das sind so Witwen, Waisen, Arme, Ausländer, Flüchtlinge, Unterdrückte. Und wo finden wir die heute? Witwen, wie gesagt, die meisten Witwen haben eine gute Witwenrente, aber Witwen können auch so quasi sein wie alleinerziehende Mütter, alleinerziehende Väter. Vielleicht werden die Alimente nicht bezahlt, vielleicht haben sie ein Problem mit der Versorgung, vielleicht sind sie aber auch von Altersarmut betroffen. Waisen könnten Kinder von geschiedenen Eltern sein, vielleicht fehlt ihnen der Vater, vielleicht die Mutter. Arme sind vielleicht Leute, die arbeitslos geworden sind oder Leute, die Arbeit haben, aber einfach zu wenig verdienen. Man spricht auch so ein bisschen von Working Poor, die arbeiten, aber bekommen zu wenig Geld. Ausländer könnten Flüchtlinge sein, die vielleicht keine Arbeit finden oder keine Arbeit tun dürfen in der Schweiz oder vielleicht nicht arbeiten können, weil sie irgendwie traumatisiert worden sind. Oder vielleicht können sie auch zu wenig gut Deutsch. Die Unterdrückten könnten Sexarbeiterinnen sein. Und die Frage ist so ein bisschen, ja, wo sollen wir anfangen? Und es ist so gut zu wissen, Jesus will uns nicht überfordern, sondern er schenkt uns seinen guten Heiligen Geist und er führt uns. Er sagt, hey, ich hab da ein gutes Werk für dich vorbereitet. Du musst nicht lange suchen, aber einfach darum bitten, Jesus schenkt mir offene Augen, ein offenes Herz für Menschen in meinem Quartier, die unter Armut leiden. Und er kann dich zum richtigen Moment, zu den richtigen Leuten führen und da darfst du ein Segen sein. Und ich bin mir sicher, Jesus hat auch für dich etwas vorbereitet. Und ich finde es absolut genial, dass ihr als FWG Altstätten euch auch engagiert für Flüchtlinge. Das übersetzt wird heute Morgen. Ich hoffe, ich habe nicht so schnell gesprochen. Ich finde es genial, dass ihr euch da einbringt. Und vielleicht, gell, merkt ihr, hey, das wäre auch was für mich. Ich könnte da auch mal auf jemanden zugehen. Ich könnte auch mal übersetzen oder ich könnte auch mal zu dem Flüchtlingstreff kommen. Weil im Alten Testament heißt es, Bedürftigen helfen heißt dem Herrn etwas leihen. Der wird es voll zurückerstatten. Und wie ich finde ich ein sehr spannender Vers, weil wir merken, Gott selber identifiziert sich mit den Bedürftigen. Gott sagt, wer Armen hilft, der hilft Gott. Und was bedeutet das für das Thema Hingabe? Wir merken, eine Möglichkeit, sich Gott hinzugeben, ist offenbar, sich für Bedürftige einzusetzen. Und so sagt es auch Jesus im Neuen Testament. Er sagt da, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Das Tolle an dieser Stelle ist, wir merken, da geht es nicht um großartige Taten. Jesus sagt, ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir ein Glas Wasser gereicht. Manchmal zählen auch die kleinen Dinge. Und auch Jesus identifiziert sich mit den Bedürftigen. Er hat sich nicht nur ihnen hingegeben, sondern wir merken es, er war selber einer von ihnen. Er kam in armen Umständen auf die Welt, Er musste als Baby flüchten und als erwachsener Mann sagte er mal, ich habe keinen Schlafplatz. Die Vögel haben ein Nest, die Füchse haben eine Schlafhöhle, aber ich habe keinen festen Schlafplatz. Und als er am Kreuz für unsere Schuld starb, da verlor er auch seinen allerletzten Besitz, quasi das letzte Hemd. Die römischen Soldaten würfelten darum. Und Jesus gab sich den Armen ganz hin, er wurde einer von ihnen. Und vielleicht merkst du, hey, ja, ich will mich Jesus hingeben. Und eine Möglichkeit ist, dass du sagst und dich entscheidest, ja, ich möchte mich für Bedürftige in meiner Nachbarschaft einsetzen. Und die Mission von Jesus kann so auch zu deiner Mission sagen. Weil Jesus sagt, er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Ich bete mit uns. Und Jesus, danke, dass du nicht nur für die Reichen und die Schönen auf diese Welt gekommen bist. Danke, dass du für alle gekommen bist. Und danke auch für dein Vorbild, dass du ein offenes Herz hattest, dass du keine Berührungsängste hattest, dass du auf Menschen zugegangen bist, die am Rand der Gesellschaft stehen. Und danke, dass du uns mitten im Alltag offene Augen schenken kannst, wo du gute Werke für uns vorbereitet hast. Aber danke, dass wir nicht mit leeren Händen kommen müssen, sondern dass du uns eine gute Botschaft geschenkt hast. Wir dürfen den Menschen sagen, dass sie deine Kinder werden dürfen. Amen. Ja, ich habe mir gewünscht, dass wir ein Weihnachtslied singen heute Morgen. Wir singen nämlich gemeinsam das Lied «Gott wurde arm für uns». Eigentlich ein Weihnachtslied, aber es beschreibt sehr gut, dass Jesus sich voll und ganz mit den Armen und Bedürftigen identifiziert hatte. Er wurde arm, damit wir seine Töchter, seine Söhne werden dürfen. Das macht uns reich. Wir singen gemeinsam mit der Band «Gott wurde arm für uns». Herzlichen Dank, dass ihr euch darauf einlässt.